Mein Thema ist die Staatsräson. Das ist das deutsche Verhältnis zu Israel, hochaktuell durch den Gaza-Krieg. Was ist diese Staatsräson? Juristisch ist sie nicht zu fassen, denn sie steht in keinem Gesetzbuch. Sie ist eher ein Dogma, einem religiösen Glaubenssatz vergleichbar. Es gibt einen Historiker, einen australischen Historiker, der darüber gearbeitet hat und der sagt, diese ganze Problematik um die Staatsräson ist eigentlich ein Katechismus. Also er benutzt auch religiöse Begriffe dafür und sagt, das Ganze, also der Katechismus, dass er eingehalten wird, dass er überwacht wird von den hohen Priestern, das sind die Antisemitismusbeauftragten in Deutschland. Ich habe ein Buch über dieses Thema geschrieben unter dem Eindruck der schrecklichen Ereignisse im Gazastreifen. Das Problem der Staatsräson ist ja nicht neu. Ich habe es hier aber auf den Israelskrieg in Gaza angewendet. Die deutsche Politik und die Mainstream-Medien haben es den Deutschen seit Jahren unermüdlich eingebläut, wer im Nahostkonflikt die Guten und wer die Bösen sind. Der 7. Oktober 2032, als Hamas-Kämpfer die Gefängnismauern des Gazastreifens durchbrachen und über 1000 Israelis umbrachten und viele Zivilisten entführten, war in Deutschland eine einschneidende Zensur, die endgültig die Guten von den Bösen getrennt hat. Damit soll das Massaker der Hamas in keiner Weise gerechtfertigt werden. Massaker kann man nie rechtfertigen, wer auch immer in welcher Absicht sie begeht. Das Massaker der Hamas war ohne Wenn und Aber ein Kriegsverbrechen. Es gibt keine Legitimation für ein solches Morden an unschuldigen Menschen. Als ich an jenem Tag die Nachricht von dem furchtbaren Ereignis hörte, mischten sich bei mir in den ersten Schock und das Entsetzen zugleich schlimme Ahnungen über die Folgen. Diese Mordtat wird noch entsetzlichere Rachemorde Israels auf der palästinensischen Seite hervorrufen. Die Reaktionen Israels ließen nicht lange auf sich warten. Sie kennen wahrscheinlich die Aussprüche von israelischen Politikern und Militärs, das sind menschliche Tiere, die müssen wir umbringen, wir müssen den Gazastreifen platt machen und. Was diese israelischen Politiker da gesagt haben, das ist die rassistische Sprache des Unmenschen, die eigentlich an die Sprache der Nazis erinnert. Und sie verrät den Tatbestand des beabsichtigten Völkermordes, weil hier ganz offensichtlich das Töten auch der Zivilbevölkerung oder großer Teile von ihr geplant wurde. Israel war ganz offensichtlich gewillt, seine Dahir-Doktrin anzuwenden, die besagt, dass im Falle eines Angriffs auf Israel der Armee unter Brechung des Völkerrechts alles erlaubt ist. Auch das rücksichtslose Vorgehen gegen die feindliche Zivilbevölkerung und ihre Infrastruktur. So kam es dann auch, Israel hat Wort gehalten, es hat die brutalen Ankündigungen seiner Politiker in die Tat umgesetzt. Der Gazastreifen ist so gut wie vollständig zerstört und damit unbewohnbar geworden. Zehntausende Menschen sind von der israelischen Armee ermordet worden und das Sterben geht immer noch weiter. Man hätte aus dem Hamas-Massaker ja auch die Schlussfolgerung ziehen können, dass man der jahrzehntelangen Gewalt zwischen Israel und Palästinensern nun mit einer Lösung der Vernunft und der Gerechtigkeit ein Ende setzen müsse. Aber das ist illusorisches, utopisches Denken. Das Zerstörungswerk und das Morden in Gaza wird neuen Hass und neue Gewalt erzeugen. Wenn die Hamas nicht überleben wird, werden andere Gruppen die Träger sein. Die Heuchelei, um den Genozid in Gaza zu rechtfertigen, hat neue Triumphe gefeiert. Und man wird gerade der deutschen Bevölkerung immer wieder einhämmern: Wir sind auf der Seite der Guten und befinden uns auf der richtigen Seite der Geschichte. Die deutsche Politik und die Mainstream-Medien standen und stehen bedingungslos hinter Israel und seinem Rachefeldzug im Gazastreifen, der als Recht auf Selbstverteidigung deklariert wurde und wird. Bundeskanzler Scholz sah Israels Vorgehen eindeutig in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und unseren Werten. Hier wird die ganze Perversion einer Politik deutlich, die sich um Schuld für den von Deutschen begangenen Holocaust abzutragen, eng an Israel angekettet hat und deshalb die äußerst inhumane Kriegs- und Unterdrückungspolitik Israels gegen die Palästinenser mitträgt. Waren die ursprünglichen Motive und Ziele der deutschen Versöhnungspolitik mit Israel und Juden vielleicht noch moralisch integer, ist daraus eine Politik geworden, die Unrecht unterstützt, ja geradezu produziert. Wer es noch nicht sehen oder verstehen will, Israels Rachefeldzug im Gazastreifen hat es auf grausame Weise bestätigt: Zionisten sind Täter. Sie haben einen Genozid begangen und begehen ihn weiter. Die Toten des Hamas-Massakers waren für Israel der willkommene Vorwand, eine neue Nakba durchzuführen. Die deutsche Politik hat an dieser neuen Katastrophe des palästinensischen Volkes aktiv mitgewirkt. Deutschland ist Mittäter an einem Völkermord. Aus der Schuldmentalität hat sich im Laufe der Jahre eine staatsverbindliche Ideologie herausgebildet, die die Existenz und die Sicherheit Israels als Staatsraison ansieht, die völlig unabhängig davon gültig ist, wie dieser Staat sich politisch ausrichtet und was er tut. Ich will Ihnen die Kernaussagen über die Staatsraison heute Abend vortragen. Man kann das Problem der deutschen Staatsraison aus sehr verschiedenen Perspektiven betrachten. Aus der psychologischen, historischen, politischen, juristischen, völkerrechtlichen und moralischen Sicht. Ich will versuchen, alle Seiten dieser Problematik anzusprechen. Die Deutschen hatten nach dem Krieg 1945 das große Problem und haben es auch heute noch mit der Last des Holocaust umzugehen. Wie haben sie das gemacht? Nach der Katastrophe des Hitlerstaates brauchten sie bzw. die politische Elite in Deutschland, man muss sagen Westdeutschland, also von der DDR ist hier nicht die Rede, also die deutsche politische Elite brauchte unbedingt seelische Entlastung von der furchtbaren Vergangenheit eben des Holocaust. Man mutierte vom Antisemitismus zum Philosemitismus und glaubte so, Sühne für den Genozid an den europäischen Juden leisten zu können, indem man das zionistische Projekt bedingungslos unterstützte. Die Ermordeten konnte man nicht mehr um Vergebung bitten, also schuf man sich mit dem Staat Israel ein Ersatzobjekt für die Wiedergutmachung. Dass Israel, dem man sich in der Hoffnung zuwandte, Sühne für den Holocaust zu erlangen, war aber nicht der Staat, der die Nakba, also die Vertreibung der Palästinenser 1948-49, durchgeführt hatte, sondern man konstruierte sich in Deutschland ein idealisiertes und abstraktes Wunschbild vom Judenstaat. Er wurde vorrangig als die einzige Demokratie im Nahen Osten, als Träger von Menschenrechten und Zufluchtsstätte der Holocaust-Überlebenden gesehen. Man setzte also Juden, die im Holocaust gelitten hatten, mit dem Staat Israel gleich. Man betrachtet Israel also als kollektiven Überlebenden des Holocaust. Oder anders gesagt, Israel und das Judentum sind ein und dasselbe, was aber gar nicht der Fall ist. Das ist natürlich im Grunde völliger Unsinn. Denn Israel ist ein zionistischer Staat und Zionismus und Judentum sind nicht dasselbe. Viele Juden möchten mit dem Zionismus gar nichts zu tun haben oder stehen sogar in Opposition zu ihm. Israel war zwar auch eine Zufluchtsstätte für Juden, aber in erster Linie war es ein mit Gewalt errichtetes Projekt, dem die Ursünde anhing, gewaltsam auf dem Rücken der Palästinenser errichtet worden zu sein. Die Verbrechen der Zionisten übersah die deutsche Seite und schwieg dazu. Man bewegte sich also in einer realitätsfernen Idealwelt und sprach von gemeinsamen Werten, die es mit einem Staat, der von Anfang an einen gewaltsam vorgehenden Siedlerkolonialismus praktiziert hatte, gar nicht geben konnte. Die Beziehung der Bundesrepublik zu Israel war also von Anfang an von Unaufrichtigkeit geprägt und deshalb ein großes Dilemma. Denn mit der bedingungslosen Unterstützung des zionistischen Projektes machte man sich zum Verbündeten, ja zum Komplizen einer anachronistischen, kolonialistischen Landraub-, Unterdrückungs- und Vertreibungspolitik. Deutschland leistete einen wichtigen Beitrag, auch mit Waffenlieferungen, zur Schaffung und Aufrechterhaltung der Besatzung über die Palästinenser. Eigentlich hätte es für die deutsche Politik nur eine Schlussfolgerung aus dem Holocaust geben können, bedingungslos für die Menschenrechte einzutreten, um dem nie wieder für alle Menschen universal und global Rechnung zu tragen. Aber die deutsche Politik wählte einen anderen Weg und erhoffte sich Sühne und Vergebung durch die Konzentration auf den siedlerkolonialistischen Staat Israel. Die deutsche politische Elite teilte mit Israel ohne Wenn und Aber auch die Erinnerung an den Holocaust, die der zionistische Staat monopolistisch für sich in Anspruch nahm und keine Skrupel hatte, diesen Genozid am jüdischen Volk für seine politischen und militärischen Ziele zu instrumentalisieren. Um die unheilvolle Vergangenheit überwinden zu können, hätte es der Trauerarbeit bedurft. Das heißt, man hätte das Trauma im Sinne der Psychoanalyse durcharbeiten müssen, aber man ging nicht diesen von der Psychoanalyse vorgezeichneten aufklärerischen Weg des Erinnerns, also des auch gefühlsmäßigen Wiederholens und Durcharbeitens, sondern wählte zur Bewältigung des Holocaust den Weg der totalen Identifizierung mit Israel, um Sühne zu leisten. Die Identifizierung mit Israel, ja die Überidentifizierung mit diesem Staat, gipfelnd im Dogma der Staatsräson für Israels Existenz und Sicherheit verantwortlich zu sein, hat die deutsche Politik in den letzten Jahrzehnten geprägt. Der israelische Sozialwissenschaftler Moshe Zuckermann merkt zu dieser Identifizierung mit Israel an, wenn man selbst Jude sein darf, ist man nicht mehr Täter, sondern Opfer. Dann hat man somit etwas Nagendes, Quälendes an sich wieder gut gemacht. Man muss diese Aussage aber richtig verstehen, denn die deutsche Identifizierung mit Juden bezieht sich nur auf die richtigen Angehörigen dieses Volkes, nur auf systemtreue, zionistisch gesinnte Juden. Selbst wenn sie rechtsradikal und religiös fundamentalistisch sind, wie das die deutsche Politik in der jüngsten Zeit als in Israel ultranationalistische und profaschistische Kräfte an die Macht kamen, mit ihren durch nichts zu erschütternden Treuebekundungen zu diesem Staat bewiesen hat. Juden, die dem Zionismus und seiner Politik kritisch gegenüberstehen, also nicht partikularistisch, nationalistisch denken, sondern in bester jüdischer Tradition universalistisch, werden in Israel als Verräter und in Deutschland als Antisemiten diffamiert. Nach dem psychologischen Blick auf die Staatsräson möchte ich mich der Geschichte dieses Begriffes zuwenden. Wie kam es überhaupt, dass dieser Begriff plötzlich im Rampenlicht der deutschen Politik stand? Der Grund hängt sicher mit der deutschen Wiedervereinigung zusammen. Deutschland hatte durch die Wiedervereinigung der Einheit einen großen Machtzuwachs erfahren. Es war wieder zum mächtigsten Land in Europa geworden. Dieses Faktum musste internationale Ängste wecken. Die deutsche Politik musste und wollte also der Außenwelt die Friedfertigkeit und die Stabilität ihrer Demokratie demonstrieren. Das Staatsräson-Bekenntnis zu Israel muss wohl in diesem Zusammenhang gesehen werden. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel versicherte dem zionistischen Staat 2008 in einer Rede vor der Knesset in Jerusalem, der Anlass war das 60. Jubiläum des israelischen Staates, dass Israels Sicherheit deutsche Staatsräson und nicht verhandelbar sei. Ob der Kanzlerin bewusst war, was für einen gefährlichen, weil historisch sehr belasteten Begriff sie da benutzt hat, ist nicht bekannt, denn der Begriff stammt aus dem feudalen Absolutismus. Der deutsche Jurist und Diplomat Gerhard Fulda hat zu dem Begriff Staatsräson einige bemerkenswerte Anmerkungen gemacht. Er hat das Wort bei dem italienischen Schriftsteller und Diplomaten Niccolò Machiavelli, der im 15. Jahrhundert gelebt hat, gefunden, der in seinem Werk Der Fürst die Macht der adligen Machthaber der damaligen Zeit rechtfertigte. Diese Fürsten übten unumschränkte Gewalt aus, um den Staat und seine Macht zu erhalten. Sie durften lügen und betrügen, einsperren und töten. Recht und Moral und der Wille der Bürger spielten keine Rolle, wenn man sich gegen andere Staaten behaupten musste. Der Zweck des Staates, eben seine Staatsräson, war sein Fortbestand gegen jegliche Gefährdung. Das Recht des Fürsten stand also über dem Recht des Individuums, also jedes einzelnen Bürgers. Fulda fragt, wie eine solche Auffassung in den Redetext der deutschen Bundeskanzlerin in der Knesset kommen konnte. Es ist interessant, wer den Begriff zum ersten Mal mit dem Holocaust und Israel benutzt hat. Es war kein geringerer als der grünen Politiker Joschka Fischer. Er schrieb 1985 in einem Artikel für die Zeit, Zitat, nur die Verantwortung für Auschwitz kann die Essenz der westdeutschen Staatsräson sein, alles andere kommt danach. Fischer versuchte also aus dem Prinzip der Verantwortung für den Holocaust eine Vision für die deutsche Außenpolitik abzuleiten. Den Begriff hat dann der SPD-Politiker Rudolf Dressler in einem Essay gebraucht. Dressler hatte seine Karriere als Gewerkschafter begonnen, hatte dann seine Partei im Bundestag vertreten und es als Seiteneinsteiger geschafft, Botschafter in Israel zu werden. Dressler hatte geschrieben, die gesicherte Existenz Israels liegt im nationalen Interesse Deutschlands, ist somit Teil unserer Staatsräson. Dieser Satz ist unlogisch, weil da von einem Teil unserer Staatsräson die Rede ist, denn dann hätte die Staatsräson mehrere Teile, das kann aber nicht im nationalen Interesse liegen. Fulda nimmt an, dass Dressler sich kaum bewusst war, welchen bedeutungsschweren Hintergrund er mit seiner Veröffentlichung ins allgemeine Bewusstsein getragen hat. Dressler hat den Begriff der Staatsräson, wie andere Quellen ergänzen, als Reaktion auf die Selbstmordattentate der zweiten Intifada in Israel verwendet. Er sah durch diese Attentate die Sicherheit Israels gefährdet und formulierte deshalb den Satz, Zitat, die gesicherte Existenz Israels liegt im nationalen Interesse Deutschlands, ist somit Teil unserer Staatsräson. Zitat Ende. Staatsräson bedeutet nicht zuletzt, so muss man Dressler verstehen, den israelisch-palästinensischen Konflikt allein durch die Brille des Holocaust zu sehen. Nach den Gründen, warum sich die Palästinenser in der Intifada gegen Israel erhoben haben, fragte er nicht. Merkels Festlegung auf die Einzigartigkeit des Holocaust und die daraus sich ergebende Ableitung der Staatsräson hatte und hat beträchtliche Konsequenzen. Sie verpflichtet die deutsche Politik einseitig auf die enge Anbindung an Israel, begründet die bedingungslose Solidarität mit diesem Staat und macht die Einzigartigkeit des Holocaust zum Kernelement der historischen Identität Deutschlands. Einzigartigkeit bedeutet aber auch, dass das historische Ereignis des Holocaust in der Erinnerung herausgehoben und außerhalb der geschichtlichen Forschung gestellt wird. Es wird also als unvergleichbares Ereignis im Grunde geschichtslos gemacht und damit enthistorisiert. Heute ist das Engagement für Israel als Prinzip der deutschen Staatsräson zum Konsens im gesamten etablierten politischen Spektrum Deutschlands geworden. Aus der Festlegung, dass Israels Sicherheit deutsche Staatsräson ist, folgte natürlich, dass man für die Sicherheit Israels auch etwas tun musste. Und deshalb lieferte man in großem Umfang Waffen an Israel, unter anderem auch die U-Boote, die Israel mit atomaren Mittelstreckenraketen ausgerüstet hat. Ihre Zweitschlagsfähigkeit ist vor allem gegen den Iran gerichtet, von dem Israel sich bedroht fühlt. Israel versteht seine Nuklearwaffen als Lebensversicherung. Deswegen sah man in Israel die Lieferung der U-Boote, die Israel mehr oder weniger von Deutschland geschenkt bekam, auch als Reparationsleistung, die den Staat vor einem neuen Holocaust bewahren soll. Fulda, dieser Jurist, von dem ich schon sprach, schließt seine Betrachtung über die Staatsräson mit einer Absage an den Begriff, sie sollte in unseren Beziehungen zu Israel nicht mehr verwendet werden. Er begründet das so, man kann mit guten Gründen die Meinung vertreten, dass eine Staatsräson mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Ihr Bastardcharakter verletzt die Meinungsfreiheit und die Menschenwürde. Ihre Verwendung beamt uns im Verständnis unserer Staatslehre um 400 Jahre zurück. Dann könnten wir auch gleich wieder glauben, die Sonne drehe sich um die Erde. Juristisch kann man hinzufügen, der Begriff ist viel zu vage und ungenau, er ist völlig unscharf. Selbst wenn Merkels Versprechen von 2008 berechtigt wäre, könne es wegen offenkundiger Rechtsbrüche Israels nicht mehr aufrechterhalten werden. Außerdem, selbst wenn man die Staatsräson für legitim hält, muss man davon ausgehen, dass sie Grenzen hat. Sie würde spätestens dort enden, wo die Normen des Völkerrechts und das Friedensgebot des Grundgesetzes anfangen. Deutschland ist als verfassungsmäßiger Rechtsstaat der Stärke des Rechts verpflichtet und nicht dem Recht des Stärkeren. Außerdem darf ein Rechtsstaat niemals mit zweierlei Maß messen. Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt hat das wohl auch so verstanden, denn er merkte dazu an, Kanzlerin Merkel neige aus dem Bewusstsein heraus mit der Verantwortung belastet zu sein, dass sich so etwas wie der Holocaust an den Juden niemals wiederholen dürfe, zu Übertreibungen, zum Beispiel die Sicherheit Israels als Staatsräson anzusehen. Für Israels Sicherheit mitverantwortlich zu sein, sei eine gefühlsmäßig verständliche, aber törichte Auffassung, die sehr ernsthafte Konsequenzen haben könnte, so Schmidt weiter. Wenn es zum Beispiel zwischen Israel und dem Iran zum Krieg käme, dann hätten nach dieser Auffassung deutsche Soldaten mitzukämpfen. Als Reaktion auf das mörderische und zerstörerische Vorgehen der Israelis im Gazastreifen bekannte Bundeskanzler Scholz, dass Israel eine Demokratie sei und sich ans Völkerrecht halte. Man teile dieselben Werte mit Israel. Bundespräsident Steinmeier versicherte Israel nicht nur seiner Solidarität, sondern fügte hinzu, dass Israel sich wehre und gegen eine existenzielle Bedrohung kämpfe. Wie das, muss man fragen, standen die Kämpfer der Hamas schon im Begriff, Jerusalem und Tel Aviv einzunehmen? Der Krieg und die Zerstörung finden ausschließlich im Gazastreifen statt, in dem eine der stärksten und bestausgerüsteten Armeen der Welt gegen eine kleine Guerillatruppe kämpft, die so gut wie gar keine Unterstützung von außen bekommen kann, weil Israel zusammen mit Ägypten den Gazastreifen hermetisch abriegelt. Dieser Krieg ist ein typisches Beispiel für eine asymmetrische Auseinandersetzung. Israels Existenz war zu keinem Zeitpunkt bedroht. Die Hamas hat nach dem Völkerrecht wie alle unterdrückten ethnischen Gruppen ein Recht auf Widerstand gegen die Besatzer und deren Blockade, wobei sie aber nicht gegen Zivilisten vorgehen darf. Diese Argumentation hat der amerikanisch-jüdische Völkerrechtler Richard Falk vorgebracht, der 40 Jahre an der Princeton University internationales Recht lehrte und 6 Jahre lang Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Menschenrechte in den von Israel besetzten Gebieten war. Unter Berufung auf die Staatsräson, also Israels Sicherheit zu gewährleisten, verstößt die deutsche Politik massiv gegen das Völkerrecht. Der deutsche Völkerrechtler Norman Pech ergänzt die Aussagen Falks durch folgende Feststellungen. Israel kann und darf sich gegen die Angriffe der Hamas verteidigen, aber diese Verteidigung muss immer verhältnismäßig sein. Sie hat sich stets innerhalb der Grenzen des humanitären Völkerrechts, also der Haager und Genfer Konventionen, zu bewegen. Wenn die israelische Armee über die Abwehr der Hamas-Angriffe hinausgeht, um die Hamas zu vernichten und der Bevölkerung Wasser, Nahrung und Energie und medizinische Versorgung verwehrt, sie also verhungern, verdursten und Krankheiten aussetzt, dann hat sie das Gebot der Verhältnismäßigkeit überschritten, handelt völkerrechtswidrig und begeht sogar Kriegsverbrechen. Wobei Pech noch darauf hinweist, dass in der Vergangenheit schon die Besiedlung des Westjordanlandes und die Blockade des Gazastreifens völkerrechtswidrig waren. Er spricht angesichts von Israels Rachefeldzug von einer totalen Verhöhnung des Völkerrechts durch Israel. Man darf fragen, wo eine völkerrechtlich gut begründete Stellungnahme der deutschen Außenministerin bleibt, die ja immer behauptet, sie käme vom Völkerrecht und betreibe eine werteorientierte Außenpolitik. Nach dem hier Gesagten muss man konstatieren, dass Deutschland sich mit der Betonung seiner vollen Solidarität mit Israels Zerstörungskrieg im Gazastreifen zum Komplizen einer mörderischen Vergeltungsaktion gemacht hat. Das israelische Vorgehen hatte schon nach kurzer Zeit viel verheerendere Ausmaße als die Hamas-Attacke. Richard Falk urteilt zur Haltung des Westens, also auch der USA, indem sie sich nicht für einen Waffenstillstand eingesetzt haben, haben die westlichen Staaten grünes Licht für die israelische Agenda der kollektiven Bestrafung gegeben, die selbst ein grotesker Deckmantel für das Endziel des israelischen Regimes sein konnte, die massive Enteignung und ethnische Säuberung des palästinensischen Volkes. Nach den Kriterien des Völkerrechts muss man davon ausgehen, dass Israel im Gazastreifen Völkermord begangen hat und noch begeht. Die Definition von Völkermord ist, er liegt bei jeder der folgenden Handlungen vor, die in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten. Tötung von Mitgliedern der Gruppe, Zufügung schwerer körperlicher und seelischer Schäden, vorsätzliche Herbeiführung von Lebensbedingungen, die auf die Vernichtung der Gruppe abzielen, Verhängung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten oder gewaltsame Überführung von Kindern in eine andere Gruppe. Die Aktionen Israels im Gazastreifen und ihre schrecklichen Folgen für die gesamte Zivilbevölkerung sowie die wiederholten Drohungen israelischer Spitzenpolitiker, die die eindeutige Absicht bekundeten, so viele Palästinenser wie möglich zu töten oder ihnen zumindest schweren Schaden zuzufügen, legen nahe, dass der Tatbestand des Völkermordes erfüllt ist, was gerichtlich zu klären sein wird. Der Internationale Gerichtshof bereitet ja ein Urteil dazu vor. Deutschland hätte dann zum Völkermord sogar aktiv Beihilfe geleistet, obwohl es nach seiner Vergangenheit unter den westlichen Staaten eine besondere Position einnimmt. Denn Deutschland wäre eigentlich verpflichtet, nicht einseitige, partikulare, ausschließlich auf Israel konzentrierte Lehren aus dem Holocaust zu ziehen, sondern universalistische, das heißt, dass alle Menschen ungeachtet ihrer Hautfarbe, Religion, Nationalität und Weltanschauung vor Menschenrechtsverletzungen geschützt werden müssen. Doch was für die Bürger Israels selbstverständlich ist, gilt nicht für die Palästinenser. Sie genießen weder im Westjordanland noch im Gazastreifen auch vor der Zerstörung menschenrechtlichen Schutz. Und hierzulande lebende Palästinenser, ob schon eingebürgert oder noch nicht, erfahren wegen der engen deutschen Bindung an Israel zunehmend Diskriminierung. Herkunft und Hautfarbe entscheiden also wieder über die Zuteilung von Rechten. Nirgendwo in Äußerungen deutscher Politiker und in den deutschen Mainstream-Medien war davon die Rede, dass auch die Palästinenser ein Recht auf Schutz und Sicherheit haben. Damit hat Deutschland nicht nur die falschen Lehren aus der Geschichte gezogen, sondern es lädt sogar neue Schuld auf sich. Es ist verheerend, wenn die deutsche Schuld aus der NS-Zeit dazu führt, die Realität nicht zu sehen, die Dinge nicht bei ihrem wirklichen Namen zu nennen und neue monströse Verbrechen zu billigen und sich dabei auf eine höchst bedenkliche Staatsräson zu berufen. Die Reaktion der deutschen Politik auf den Gazakrieg hat also die ganze Widersprüchlichkeit, man kann auch sagen moralische Abgründigkeit, bloßgelegt, die aus einer von der Staatsräson bestimmten Politik hervorgeht. Die Israel-Politik, die Deutschland gemäß der Staatsräson betreibt, ist also sowohl juristisch in Bezug auf das Grundgesetz als auch vom Völkerrecht her gesehen und auch moralisch höchst fragwürdig. Wie fragwürdig und von einer Doppelmoral bestimmt das deutsche Verhältnis zu Israel ist, belegt auch eine aktuelle Nachricht. Als der israelische Regierungschef Netanjahu Bundeskanzler Scholz empfing, sagte er zu ihm, dass die Hamas die neuen Nazis seien. Was er damit meinte, ist klar, Deutschland könne und müsse sich damit auf die richtige Seite der Geschichte stellen, indem es Israel in seinem Überlebenskampf gegen die neuen Nazis von heute unterstütze. Diesen Nazi-Vergleich kann man so natürlich nicht stehen lassen. Solche Vergleiche sind in Israel aber völlig üblich. Nicht nur die Hamas wurde mit den Nazis gleichgesetzt, sondern auch die Palästinenser als Ganzes. Der PLO-Chef Arafat wurde ständig mit Hitler verglichen. Dass die Palästinenser keine Nazis sind und auch nicht waren, braucht man nicht zu betonen. Falsch an diesem Vergleich, der sich auf den Holocaust bezieht, ist auch die Sicht auf die Juden. Denn die Juden in Europa, die dem Holocaust ausgeliefert waren, waren völlig hilf- und wehrlos. Der israelisch-jüdische Staat heute ist eine starke Wirtschaftsmacht und hat eine der stärksten Armeen der Welt. Aber zurück zur Staatsräson. Die deutsche Unterstützung Israels mit fast allem, was Israel für seine Sicherheit braucht, ob Waffen oder Wirtschaftshilfe, ist eben deutsche Staatsräson. Den Preis für die von Deutschland durch die enge Identifizierung mit Israel angestrebte Absolution von der Last des Holocaust zahlen andere, nämlich die Palästinenser. Auch dies ist ein Beleg für die falsche Schlussfolgerung, die die deutsche Politik aus dem Holocaust zieht, denn die müsste universalistisch sein, ich sagte es schon, die wichtigste Schlussfolgerung aus dem Genozid an den europäischen Juden müsste sein, dass alle Menschen gleich sind, das sind sie aber weder in der israelischen noch in der deutschen Sicht dieses Verbrechens, sonst gäbe es Israels Problem mit den Palästinensern gar nicht. Ich möchte jetzt auf die innenpolitischen Folgen der Staatsräson eingehen. Ich sagte schon, dass die deutsche Politik sich ein Idealbild von Israel geschaffen hat, eine positive Projektionsfläche auf die eigenen Selbstbilder und Befindlichkeiten projiziert werden. Die deutsche politische Identität ist sehr eng an das Verhältnis zu Israel geknüpft. Ja, man kann sagen, die Identifizierung mit Israel ist sozusagen das ideologisch-moralische Fundament des deutschen Staates. Die deutsche Staatsräson hat der SPD-Politiker Martin Schulz einmal so formuliert, Zitat, indem wir Israel schützen, schützen wir uns selbst vor dem Dämon der Vergangenheit unseres eigenen Volkes. Die Staatsräson berührt also in der Sicht der deutschen politischen Elite den Wesenskern der deutschen staatlichen Identität. Man müsste diese Leute, die so etwas als Ideologie formulieren, eigentlich fragen, wie man aus dem realen Israel, einem brutalen Besatzungsstaat, eine positive Identifikation für die eigene Identität ableiten kann. Ich muss an dieser Stelle ein Zitat des Israeli Moshe Zuckermann bringen, wie er das deutsch-israelische Verhältnis sieht. Zitat: Zu fragen gilt es gleichwohl, ob man in Deutschland wirklich weiß, mit was für einem Staat man sich solidarisiert, wenn man Israel gegenüber eine solch beharrliche Loyalität bezeugt. Oder lässt man sich etwa durch die Pathosformel der Zufluchtsstätte für Juden dermaßen blenden, dass man die Realität dieses Staates gleichsam ausblendet, um sich ungestört und bar jeglicher Wirklichkeitsrelevanz der Sühnearbeit hingeben zu können? Weiß man in Deutschlands politischer Klasse wirklich nichts von der jahrzehntelangen Barbarei des israelischen Okkupationsregimes und seinen Auswirkungen auf die Palästinenser und jüdischen Israelis? Weiß man nicht, dass man sich mit einem Land solidarisiert, das Kriegsverbrechen begeht, das Völker- und Menschenrechte systematisch übertritt, das schon längst zu einem Apartheidstaat verkommen ist? Und wenn man das weiß, meint man nicht die notwendige Verurteilung dieser barbarischen Praxis in irgendeiner Weise artikulieren zu sollen? Das schreibt ein Israeli. Das sind die Leute, die falschen Juden, die dann in Deutschland auch Auftrittsverbote bekommen. Zuckermann hat da sehr drunter gelitten, von dem sind schon etliche Veranstaltungen abgesagt worden und verboten worden. Es liegt also ganz offen zutage, dass die deutsche Sicht auf Israel alles Negative, was diesen Staat ausmacht, Nakba, Besatzung, Apartheid und damit die brutale Unterdrückung eines ganzen Volkes sowie jetzt ein Völkermord im Gazastreifen geflissentlich einfach übersieht. Denn diese Realitäten passen nicht in die angebliche Versöhnungsgeschichte zwischen dem Täter und dem Opferland Israel. In dieses Versöhnungsnarrativ, das von der Staatsräson getragen wird, passen die Palästinenser natürlich nicht hinein. Sie stören da nur die imaginierte Harmonie. Damit bin ich beim Problem des Antisemitismus. Die Palästinenser sind eigentlich die Folgeopfer des europäischen Antisemitismus. Denn der Antisemitismus in Europa hat historisch den Zionismus hervorgebracht und damit auch den Staat Israel erst möglich gemacht. Da der deutsche Antisemitismus die größte Katastrophe für die Juden eben den Holocaust begangen hat und so auch zur Entstehung Israels beigetragen hat, müssen die Deutschen eigentlich auch eine Verantwortung für die Palästinenser tragen. Aber es gehört zu den perversen Folgen der Staatsräson, dass die Palästinenser in Deutschland nun selbst unter die Kategorie Antisemitismus fallen. Denn der Begriff des sogenannten neuen und israelbezogenen Antisemitismus, den Israel selbst geschaffen und den Deutschland ohne Bedenken übernommen hat, besagt ja, dass jede Kritik an Israel und seiner Politik Antisemitismus ist. So versucht der zionistische Staat, jede Kritik an seiner von Gewalt gegen ein ganzes Volk bestimmten Politik abzuwehren, und Deutschland hilft ihm dabei tatkräftig mit. Die deutsche Politik hat dafür sogar eine eigene Inquisitoren eingesetzt, ich sagte schon, die sogenannten Antisemitismusbeauftragten. Die Palästinenser in Deutschland sind also allein durch ihr Dasein und ihre Existenz die Antipoden der deutschen Staatsräson und damit eben Antisemiten. Aus diesem Faktum erklärt sich der ganze neue McCarthyismus, also die Bedrohung der Debattenkultur in diesem Land, die massive Einschränkung der Meinungsfreiheit, die Verbote von Veranstaltungen, die Ausladung von israelkritischen Referenten, auch wenn es Juden sind, die Entlassung von Journalisten, weil sie vielleicht sich irgendwie pro-palästinensisch geäußert haben und. Ich will hier gar nicht alles aufzählen, was in Deutschland alles im Augenblick zur Unterdrückung der Meinungspresse, Informations- und Kunstfreiheit beiträgt. Auch die Kunstfreiheit ist betroffen. Sie hatten ja hier in Kassel das Problem mit dem Antisemitismus und der Documenta in besserer Erinnerung. Deutschland ist offenbar durch seine Staatsräson, die die Festlegung auf den Zionismus verlangt, auf dem Weg in einen Polizeistaat. Verschiedene Gerichte, so das Bundesverwaltungsgericht, haben sehr gute Urteile gegen die Versuche, die Meinungsfreiheit einzuschränken, gefällt. Die Politik und Verwaltung interessiert das aber überhaupt nicht. Sie bleiben bei ihrem repressiven Kurs. Die Politik hat jetzt noch eins draufgesetzt. Der Bundestag hat eine Antisemitismus-Resolution beschlossen, die alles und jedes unter Antisemitismusverdacht stellt, wenn es um Israel geht. Sie ruft zur Hexenjagd auf Kritiker der israelischen Politik geradezu auf. Betroffen von diesen bürokratischen, politischen und polizeilichen Maßnahmen sind ganz offensichtlich die meisten hier lebenden Palästinenser. Aufgrund der deutschen Staatsräson dürfen Palästinenser ihr Narrativ, das von den furchtbaren Erfahrungen mit dem Zionismus bestimmt ist, nicht öffentlich erzählen. Es ist absolut tabu. Geplant ist sogar, dass Ausländer, das heißt besonders Flüchtlinge oder Migranten aus dem arabischen Raum, die eingebürgert werden wollen, ein Bekenntnis zu Israel ablegen müssen. Was bleibt da noch von den Werten einer liberalen, weltoffenen Demokratie übrig? Der deutsche Historiker Jürgen Zimmer zieht aus Merkels Dogmatisierung der Staatsräson folgende Bilanz, Zitat: Sie hat durch ihre Knesset-Rede dem offenen Diskurs einen Bärendienst erwiesen. Denn durch die Herleitung des Bekenntnisses zu Israel aus der geschichtlichen Verantwortung, die in der Merkelschen Staatsräson zum Ausdruck kam, wird im Umkehrschluss jede Debatte über den historischen Ort des Holocaust, über dessen Einzigartigkeit, zu einer Debatte über die Positionierung zu Israel und zum israel-palästinensischen Konflikt. Zugleich wird die Positionierung zu Israel zum Lackmustest für die Bereitschaft zur Aufarbeitung des Holocaust. Leidtragende sind die offene Gesellschaft sowie die Wissenschaft und die Kunstfreiheit. Zimmerer macht noch einen Zusatz, der sehr wichtig ist. Er sieht den Grund dafür, dass die Palästinenser ihr Narrativ, also vor allem die Nakba hierzulande, nicht öffentlich erzählen dürfen, darin, dass die Erfordernisse der Staatsräson es vorschreiben, Israels Narrativ zu schützen. Eigentlich, so Zimmerer, müssten alle Deutschen, also auch die deutschen Staatsbürger palästinensischer Herkunft, ein Recht auf ihre Geschichte haben, müssten also ihr Narrativ erzählen und verbreiten dürfen. Dass ein Teil der Deutschen, eben die Palästinenser, dieses Recht nicht hat, darin sieht Zimmerer einen Rückfall in ein völkisches Staatsverständnis. Er wirft der deutschen politischen Elite also vor, ihr völkisches Denken, also an die NS-Zeit, noch nicht überwunden zu haben. Zimmerer schreibt, dass es an Perfidität kaum zu überbieten sei, dass die deutsche Politik, die ja vorgibt, Lehren aus dem nationalsozialistischen Rassestaat gezogen zu haben, eine Politik macht, die Menschen, also die Palästinenser, aufgrund ihrer Meinung und ihrer Herkunft aus der Diskussion und damit aus der Gemeinschaft ausschließt. Das Dogma von der Staatsräson in Deutschland blockiert inzwischen auch die Weiterentwicklung der Erinnerungskultur. Stichwort Postkolonialismus und auch den aktuellen politischen Diskurs. Die deutsche Politik ist bereit für die Solidarität und die totale Identifizierung mit Israel, das wichtigste Kernelement der Demokratie, nämlich die Meinungs- und Pressefreiheit, zu opfern. In Deutschland herrscht inzwischen eine Kultur des Mundtotmachens, schreibt die amerikanisch-jüdische Publizistin Mascha Gessen. Sie bekam in Bremen ja ein schönes Lehrbeispiel dafür geboten, indem sie den ihr verliehenen Hannah Arendt-Preis nicht offiziell, sondern nur privat in einem Hinterzimmer entgegennehmen durfte. Die ganze Doppelmoral, man kann auch sagen Heuchelei der deutschen Israel-Politik, die ja die Staatsräson als Basis hat, liegt hier offen zutage. Die israelische Journalistin Amira Hass von der Tageszeitung Haaretz warf Bundeskanzler Scholz und den Deutschen, die die Staatsräson vertreten, vor, die Verantwortung, die aus dem Holocaust, also dem Leid der Angehörigen der Ermordeten und dem Leid der Überlebenden erwachse, längst verraten zu haben. Das sagt eine Israelin zum deutschen Bundeskanzler, dass er den Holocaust verraten hätte. Verraten durch die vorbehaltlose deutsche Unterstützung Israels, das besetze, kolonisiere, den Menschen Wasser wegnehme, Land stehle, 2 Millionen Menschen im Gazastreifen in einem überfüllten Käfig gefangen halte, Häuser von Palästinensern abreiße, ganze Gemeinden aus ihren Häusern vertreibe und die Gewalt der Siedler fördere. Es sei hier hervorgehoben, auch solche authentischen und großartigen Stimmen, die den politisch Verantwortlichen in Deutschland ins Gewissen reden und die Staatsräson scharf kritisieren, solche Stimmen gibt es auch in Israel. Ich möchte zum Schluss noch einmal zusammenfassen, warum die deutsche Staatsräson politisch und moralisch so verwerflich ist und warum sie so verheerende Folgen zeitigt. Die Erinnerung an den Holocaust ist, das ist die offizielle politische Linie, das moralische Fundament des deutschen Staates und begründet so die nationalstaatliche Identität. Da beide aber ganz eng mit der Sicherheit Israels verbunden sind, das ist ja die deutsche Staatsräson, stellt sich die Frage nach der moralischen Qualität und Glaubwürdigkeit der deutschen Erinnerungskultur. Eine Erinnerungskultur, die sich aber den Realitäten im Nahen Osten, und das sind die Verbrechen der Zionisten an den Palästinensern, vom Beginn der zionistischen Besiedlung Palästinas an bis zum jetzigen Gaza-Krieg nicht stellt, kann keine Glaubwürdigkeit besitzen. Sie ist ein falsches und unmoralisches Erinnern. Das Gedenken an Auschwitz darf nicht dazu benutzt werden, eine Politik, die sich gegen Völkerrecht und Menschenrechte vergeht, zu rechtfertigen. Eine glaubwürdige und moralisch integere Erinnerung und eine sich darauf berufende Politik kann sich nur an den Maßstäben der Humanität orientieren. Sie darf keine Rangfolge von Wertigkeiten haben und ihre oberste Maxime muss sein, dass alle Menschen gleich sind. Einem Unrechtsstaat blinde Gefolgschaft zu leisten, wie geschehen auch vor den internationalen Gerichten in Den Haag, wo Deutschland ja Israel verteidigt hat, und jede Kritik an Israels völkerrechtswidrigem Tun als Antisemitismus zu diffamieren, hat die deutsche Erinnerungskultur in eine Sackgasse geführt, aus der sie offenbar jetzt keinen Weg herausfindet. Mit einer solchen Erinnerungskultur, wie Deutschland sie in enger Anlehnung an Israel praktiziert, steht dieser Staat ganz eindeutig auf der falschen Seite der Geschichte. Ich hatte von der die Demokratie gefährdenden Einschränkung der Meinungsfreiheit gesprochen. Aber auch außenpolitisch sind die Folgen der Staatsräson fatal. Der Ägypter Mohammed el-Baradei, der frühere Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien, schreibt dem Westen und damit auch den Deutschen ins Stammbuch, Zitat: Darüber hinaus hat die arabische bzw. die muslimische Welt das Vertrauen in vermeintlich westliche Normen wie Völkerrecht und internationale Institutionen, Menschenrechte und demokratische Werte verloren. Ihrer Ansicht nach macht der Westen selbst vor, dass rohe Gewalt über allem steht. Ohne eine radikale Reform der internationalen Ordnung wird der Gaza-Krieg ein Vorbote einer außer Kontrolle geratenen Welt sein. Zitat Ende, Worte, die sich unsere werteorientierte Außenministerin eigentlich zu Herzen nehmen sollte. Ich möchte mit einem Zitat des bekannten deutschen Nahostexperten Michael Lüders schließen. Er schreibt: Die Staatsräson ist ein historischer, politischer und moralischer Fehler, weil sie nur schwarz oder weiß kennt und zur Differenzierung weder befähigt noch geeignet ist. Als Ausdruck eines ideologisierten geschichtlichen Gedenkens zum Nutzen Groß-Israels schadet sie deutschen Interessen und dem Frieden nicht allein im Nahen Osten. Stattdessen gilt es, die Erinnerungskultur aus ihrer missbräuchlichen Verwendung zu lösen und mit neuen humanen Inhalten zu füllen. Zitat Ende. Die deutsche Staatsräson ist nicht nur moralisch bedenklich, sie hat auch für die deutsche Politik sehr unangenehme, unter Umständen sogar eine gefährliche Seite. Denn zwischen der deutschen Erinnerung und der Staatsräson besteht ja eine sehr enge Beziehung. Die deutsche Politik darf als Vermächtnis von Auschwitz nirgendwo auf der Welt einen Genozid billigen oder geschehen lassen. Sie tut das aber bei Israels Vorgehen im Gazastreifen. Sollte der internationale Gerichtshof in seinem Urteil Israels Krieg dort als Völkermord und Genozid bewerten, wäre das für die deutsche Politik eine moralische Bankrotterklärung, sozusagen ein Super-GAU. Das von Unwahrheiten und Verdrängungen geprägte Gebäude des deutsch-israelischen Verhältnisses würde zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Ich danke Ihnen.